Ja, ihr Lieben, herzliche Grüße auch von meiner Gemeinde Marienberg. Ihr seid immer auch in unseren Gedanken, auch wenn wir nicht in euren Ausschüssen sind, aber ihr seid in unseren Gebeten. Der heutige Leittext unserer Predigt finden wir in Jakobus 1,17. Die Predigt heißt: Gott ist kein Weihnachtsmann. Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Parallel dazu noch Epheser 2,8. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe oder Geschenk ist es. Adventszeit ist doch eine besondere Zeit, nicht wahr? Für viele Menschen ist es der Höhepunkt dieses Jahres und besonders das Weihnachtsfest am 25. Dezember. Es ist ja eigentlich im Grundsatz ja nicht verkehrt, wenn ein Volk zu einem guten Anlass Feiertage erlässt, um ein gewisses Ereignis in den Köpfen der Menschen bewusst und aktuell zu halten. Sich zu erinnern an gewiss besondere, wichtige Ereignisse in der Geschichte der Menschheit oder des Volkes ist ja sicher richtig. Wir lesen auch in der Bibel immer wieder davon, zum Beispiel Lukas 2,41 über Jesu Eltern. Was taten sie? Und seine Eltern reisten jährlich am Passafest nach Jerusalem. Es gab ja verschiedene Feiertage im Leben des Volkes Israel jedes Jahr. Wisst ihr, welche das waren? Sagt mal einige.
Laubhüttenfest.
Weiter. Passafest. Versöhnungstag, ja, richtig. Da Fest der Posaunen, das Wochenfest, Fest der Erstlingsfrucht und der Fest der ungesäuerten Brote. Also 7 insgesamt. Gott verordnete einige Feste im alten Volk Israel. Es waren aber religiöse Feste, die eines gemeinsam hatten. Was hatten die gemeinsam? Warum waren sie da? Genau, dem Volke Gottes Güte und sein Handeln im Erlösungsgeschehen Christi nahe zu bringen. Also sie sollen da verstehen, warum gewisse Ereignisse stattfanden im Leben des Volkes Israel, sich daran erinnern und das mit Christus und Gott und seiner Erlösung in Verbindung bringen. Und wie ist das heute? Wir halten ja auch weltliche Feiertage, Deutschland. Was sind so weltliche Feiertage, die wir halten?
Deutsche Einheit.
Jawohl, genau. Aber auch religiöse Feiertage halten wir ja auch. Jedes Land auf dieser Welt erlässt irgendwelche wichtigen Tage oder Feiertage. In christlichen Ländern gehört auch Weihnachten dazu. Und das ist dann eines der größten Feiertage. Natürlich gibt es auch Feiertage, die nichts mit der Bibel zu tun haben, obwohl sie religiös klingen. Gibt es auch Beispiele hier? Sonntag sowieso, ja, aber Allerheiligen, genau. Maria Himmelfahrt, richtig. Also ihr seid schon ganz informiert. Gut, die Predigt habe ich jetzt in 3 Teile aufgeteilt. Erstens, was ist Weihnachten? Wo kommt es her? Und was ist die Geschichte von Weihnachten? Zweitens, wie sollen wir als Christen und Siebenten-Tags-Adventisten mit diesen Feiertagen umgehen? Sollen wir Weihnachten ignorieren? Oder sollen wir es feiern? Oder welche Konsequenzen gibt es daraus? Und drittens möchte ich eine Parallele machen zwischen dem ersten Advent und dem zweiten Advent. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist Weihnachten? Wo kommt das Ganze her? Vielleicht werden manche schockiert sein, aber wenn man ihnen sagen muss, dass dieser Feiertag gar keinen christlichen Ursprung hat. Das wissen sogar die Zeitungen. Es gab einen Artikel im Dezember 1990, eine Zeitung, die erscheint in Christchurch. Interessanter Name, ne? Christchurch. Wisst ihr, wo das ist?
Neuseeland.
Interessant, da war letztens Erdbeben. Ihr wisst das ja vor ein paar Jahren. Und die meisten Straßen in dieser Stadt Christchurch, heißt hier schön der Name, ne? Christi Kirche. Die meisten Namen tragen irgendwelche, Straßennamen, irgendwelche Reformatoren. Und alle Straßen und Gebäude gingen kaputt. Interessant, ne? Interessant. Erdbeben. Naja, könnte man drüber noch mal drüber nachdenken. Gerade davon, als ob die Reformation aufgehört hätte, ne? So ungefähr. Aber was ich sagen will, in dieser Stadt erscheint die Zeitung The Press. Und sie schrieb im Jahr 1990, im Dezember, also kurz vor Weihnachten, einen Artikel unter dem Titel Die sechs Legenden über Weihnachten. Darin heißt es, Legende Nummer 1. Sankt Nikolaus, der am Nordpol wohnt, fliegt am Heiligen Abend rund um die Erde und teilt an brave kleine Mädchen und Jungen Geschenke aus. Niemand will ein Spielverderber sein, aber das kann doch einfach nicht stimmen, oder? Schreiben sie weiter. In einer einzigen Nacht so viele Häuser besuchen und so viel Kuchen zu essen und Portwein zu trinken? Und was ist, wenn ein Haus gar keinen Kamin hat? Nein, das ist eine reine Lügengeschichte, schreiben sie. Zweite Legende. Legende Nummer 2. Der 25. Dezember ist der Geburtstag Christi. Das kann nicht wahr sein. Im Lukas-Evangelium heißt es, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, als Hirten im Freien nachts ihre Herden hüteten. In dieser Gegend von Palästina beträgt die Temperatur im Dezember tagsüber im Durchschnitt 7 Grad Celsius und nachts ist sie wesentlich niedriger. Im Bergland fällt häufiger kalter Regen und manchmal kann es sogar auch schneien. Die Hirten hielten sich dort auf, wo sich die Schafe in dieser Jahreszeit schon immer aufgehalten haben, in einem Schafstall. Legende Nummer 3. Das erste Weihnachtsfest wurde in Bethlehem gefeiert. Als Christus geboren wurde. Wie aus einem alten Dokument hervorgeht, scheint es in Wirklichkeit zum ersten Mal 336 in Rom, also 336 nach Christi in Rom, gefeiert worden zu sein. Es breitete sich vom Osten nach Westen aus, bis es schließlich Mitte des 5. Jahrhunderts von der Kirche in Jerusalem angenommen wurde. In gewissem Sinne entstand das Weihnachtsfest schrittweise, wobei lediglich der Name des Festes geändert wurde. Ähnliche Schwelgereien und Festgelage wurden unter den Heiden der nördlichen Hemisphäre schon Jahrhunderte vor Christi Ende Dezember in Verbindung mit der Wintersonnenwendfeier veranstaltet. Die Verbindung der Geburt Christi mit diesem heidnischen begründeten Festgelagen stieß bei der Geistlichkeit offenbar nicht auf Widerstand, da sie anscheinend weniger an der Wahrheit oder der theologischen Reinheit interessiert war, als daran, ihre Herde zu vergrößern und somit auch ihre Macht, schreibt die Zeitung hier weiter. Es ist daher nicht zu verwundern, dass die Puritaner in Schottland, England oder Neuengland im 17. Jahrhundert bestrebt waren, das Weihnachtsfest als eine Weiterführung der Nichtigkeiten und Schwelgereien der Heiden anzusehen. Die sind gar nicht so verkehrt hier. Ne? Vierte Legende. Der Brauch, zu Weihnachten Geschenke zu machen, geht darauf zurück, dass Jesus Gaben dargebracht wurden. Gold, duftendes Harz und Myrrhe. Tatsache ist, dass man in Verbindung mit der Sonnenwendfeiern schon Jahrhunderte vor Christus am 25. und 26. Dezember Geschenke austauschte. Die alten Römer beschenkten sich gegenseitig anlässlich des Saturnalien, des Festes zu Ehren des Gottes Saturn. Auf alle Fälle beschenkten sich die biblischen Magier aber nicht gegenseitig, sondern brachten Jesus Gaben, wie es damals Sitte war, wenn man angesehene Leute besuchte. Aus dem Matthäusevangelium geht hervor, dass sie an Jesus interessiert waren, da er der künftige König der Juden sein sollte. Legende Nummer 5. Sowohl die drei Weisen als auch die Hirten huldigten dem in der Krippe liegenden Jesus. Wer auch immer diese kitschige Krippenszene anfertigt, die die Hirten zusammen mit den Weisen im Stall dastehen, hat die Bibel nicht richtig gelesen. Es geht aus der Bibel nicht hervor, wie viele Magier es waren. Im Evangelium wird das griechische Wort Magoi gebraucht, von dem das Wort Magie abgeleitet wird. Oder wir sagen ja auch Weise. Und die Legende Nummer 6, Weihnachten ist eine Zeit des Friedens auf Erden und des Wohlgefallens an allen Menschen. In der Tat, ein edler Gedanke, schreibt die Zeitung hier weiter, aber nicht das, was die Bibel sagt. Übersetzungen des Lukas-Evangeliums mit einer Zwischenzeilenleseart des griechischen Textes lassen erkennen, dass die Menge der Engel, die dem Hirten erschien, in Wirklichkeit sagte, Frieden auf Erden unter den Menschen guten Willens. Und das ist der Unterschied. Ein Tag im Jahr, der sich durch Trinkgelage, Schwelgereien und Geschäftemacherei auszeichnet, macht einen Menschen nicht zu einem Christen, schreiben sie weiter. Nach der Bibel wird nicht unter denen Frieden herrschen, die ein falsches Datum als Geburtstag Jesu feiern, sondern unter denen, die seine Lehren befolgen. Und zwar das ganze Jahr hindurch. Ende des Zitats. The Press aus Christchurch. Also hier wurden doch schon einige tolle, klare Fakten klar benannt und wir wollen sie mal näher untersuchen. Das erste Argument war, der Weihnachtsmann ist eine reine Erfindung. Gemäß der Tradition kommt der Weihnachtsmann am 24., in anglikanischen Ländern am 25. Dezember, am besten, wenn es schneit, bringt Geschenke, Süßigkeiten und verteilt sie, der Rauschebart und er ist rot angezogen, der gute alte Herr, der aus dem Himmel oder vom Nordpol ein paar Süßigkeiten mit Schlitten und Rentieren am besten vorbeibringt. Das Parallele der Fabel über Weihnachten und Weihnachtsmann zu Gott ist unverkennbar und seine Eigenschaften sollten teilweise die eines Gottes sein. Früher hatte der Nikolaus gute Kinder beschenkt und böse Kinder bestraft. Er ist Richter, er weiß, wer böse und was gut ist, wer gut war. Er ist allgegenwärtig, er ist ja in jedem Haus offensichtlich. Er ist unsterblich, kommt ja immer wieder. Er wird auch nicht älter, er ist immer gleich alt. Er reitet mit seinem Schlitten und die heidnischen Götter reisten auch früher mit verschiedenen Tieren, je nach Region, durch den Kosmos. In skandinavischen und kalten Ländern waren es eben Rentiere, in Griechenland waren es eben dann Böcke, Ziegenböcke. Immer geschah dies zur Sonnenwendfeier um den 24. Dezember. Er hat so etwas Göttliches an sich. Und warum ist der Weihnachtsmann rot angezogen? Nein, rot. Nein. Das rote Gewand des Weihnachtsmannes ist eine findige Werbeidee von Coca-Cola. Es passte einfach super zur Farbe der eigenen Marke. Seine moderne Erscheinungsform kommt aus dem 20. Jahrhundert aus USA und zwar geprägt von Walt Disney und Coca-Cola. Doch Gott ist nicht der Weihnachtsmann. Er ist nicht der alte Herr, der mal so schnell ein paar Süßigkeiten abwirft und mit seinen Rentierschlitten in das Weltall wieder verschwindet, so als ob er nur an Weihnachten mal herunterzuholen wäre für eine Bescherung. Und um das jedes Jahr an Weihnachten zu wiederholen. Wir haben einen lebendigen Gott, der weit mehr als nur kleine Geschenke vorbeibringt. Er hat nämlich das größte Geschenk der zum Tode verurteilten Menschheit gegeben. Seinen eigenen Sohn. Und dies hat ihm viel Schmerzen bereitet. Und die Sünde ist bis heute etwas Schreckliches, was nur durch ein Opfer gesühnt werden konnte. Gott selbst. 2. Timotheus 1,9 steht, er hat uns ja gerettet und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Gott hat das Größte und Beste gegeben. Zur zweiten Legende, der 25. Dezember ist gar nicht sein Geburtstag. Ellen White schreibt dazu, man sagt, dass der 25. Dezember der Geburtstag Jesu wäre und der Feiertag ist populär und Tradition geworden. Doch gibt es keine Sicherheit, dass wir hier den Geburtstag Jesu feiern. Die Geschichte gibt uns hier keine klare Bestätigung. Die Bibel gibt uns keinen genauen Zeitpunkt an. Hätte der Herr die Kenntnis darüber als wichtig für unsere Erlösung angesehen, dann hätte er durch seine Propheten und Apostel gesprochen, damit wir mehr darüber wüssten. Aber die Tatsache, dass die Bibel darüber schweigt, zeigt uns, dass es aus weisem Grunde geschehen ist. In seiner Weisheit hat der Herr den Ort, wo er Mose begraben hat, kennt ihr das Zitat? Verborgen. Gott hatte ihn begraben, dann später hat er ihn wieder auferstehen lassen und ihn in den Himmel genommen. Die Verschwiegenheit darüber sollte was vorbeugen? Götzendienst, genau. Er, gegen den sie rebellierten, als er noch im aktiven Dienst war, also gegen Mose, den sie provoziert haben, fast jenseits menschlicher Tragkraft, wurde später fast als Gott angebetet, als er von ihnen durch den Tod getrennt wurde. Genau wegen dem gleichen Zweck wurde der genaue Tag von Christi Geburt verheimlicht, damit der Tag nicht mehr Ehre erhalten sollte als Christus, der Erlöser der Welt selbst. Die Menschen neigen also dazu, Tage, Orte, Gegenstände, Bilder anzubeten. Wir wissen das. Anstelle sich auf das Ereignis selbst, also die Geburt Jesu, zu konzentrieren. Nicht umsonst hat Gott uns das zweite Gebot gegeben. Keine Bilderverehrung, keine Heiligenverehrung oder geschnitzte Bilder, da der Mensch dazu neigt, diese eben anzubeten. Kein Wunder, dass dieses Gebot aus dem Katechismus der katholischen Kirche entfernt wurde, denn diese Kirchen hängen voll mit Bildern der sogenannten Heiliggesprochenen. Heilig sprechen kann doch nur Gott und nicht ein Mensch. Daher, in der Bibel gibt es im Neuen Bund keine heiligen Feiertage und keine Orte, heiligen Orte, zu denen wir zum Beispiel auch Wallfahrten machen sollen oder die man unbedingt besuchen muss, um Gott näher zu sein. Auch hier ist der Katholizismus ein trauriges Beispiel. Es gibt ja Wallfahrtsorte, Lourdes, Fatima, Altötting in Deutschland und so weiter und so fort. Aber auch der Islam hat einiges, Mekka, Medina, im Hinduismus ist es der Fluss Ganges und so weiter und so fort. Viele sogenannte heilige Orte oder Tempel. Und was sagt die Bibel dazu, zu so einem Verhalten, wenn man gewisse alte Traditionen hält? Schlagen wir mal Galater 4 auf. Galater 4, 8 bis 11. Galater 4, 8 bis 11. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre? Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Interessant, was hier Paulus schreibt. Einige der bekehrten Judenchristen in Galatien standen wohl in der Gefahr, noch die alten jüdischen Feiertage zu halten, die doch nach Christi Tod keinen Sinn mehr hatten. Und immerhin waren das Feiertage, die sogar Gott selbst eingeführt hat. Und er musste ihnen sagen, warum haltet ihr die noch? Machen keinen Sinn mehr. Auch wir als mündige Christen sollten wissen, was biblisch und was heidnisch ist, was Gott möchte und wie wir damit umgehen sollen. Daher feiern wir als Christen und siebenten Tags Adventisten diesen Tag nicht so wie die Welt, da der Tag, also Weihnachten, eine Erfindung ist. Drittens, die dritte Legende war, der Ursprung ist die heidnische Sonnenwendfeier Ende Dezember und kommt aus dem Römischen Reich. Ihr könnt mal in Wikipedia reingehen, manchmal ist es auch da gut reinzuschauen. Was sagt die Geschichte? Wo kommen die Feiertage her? Als kirchlicher Feiertag ist der 25. Dezember erst seit 336 nach Christi in Rom belegt. Wie es zu diesem Datum kam, ist umstritten. Diskutiert wird eine Beeinflussung durch den römischen Sonnenkult. Kaiser Aurelian hatte den 25. Dezember im Jahre 274 als reichsweiten Festtag für Sol Invictus festgelegt, also Sonnengott. Zwischen diesem Sonnengott und Christus, der wahren Sonne, zogen die Christen dann Parallelen. Dieser Tag war also der Sonnenwende gedacht. Die Nacht wird wieder kürzer, der Tag wird wieder länger. Sol Invictus. Christen und Nichtchristen feiern Weihnachten heute meist als Familienfest mit gegenseitigem Beschenken. Man nennt es ja ein Fest der Liebe. Dieser Brauch wurde seit 1535 von Martin Luther als Alternative zur bisherigen Geschenksitte am katholischen Nikolaustag, den 6. Dezember, propagiert. Wusstet ihr das? Martin Luther hat gesagt, ich möchte weg von diesem katholischen Nikolaustag, ist ja auch ein Heiliger. Wenn ihr schon den 25. haltet, dann, naja, dann lasst es uns lieber also dann zur Christi-Erinnerung halten. Damit das Interesse der Kinder auf Christus gelenkt wird, anstelle auf Heiligenverehrung. Interessant, wusste ich auch nicht. Also, Martin Luthers Bemühen war es, eben auf Christus die Gedanken zu lenken, wenn es schon das gibt. Vierte Legende. Die Geschenke galten Jesus und nicht sich selbst oder meine Familie. Stell dir vor, du hast Freunde und Bekannte, die wollen deinen Geburtstag feiern. Sie laden sich selbst ein und du denkst, naja, wenigstens nehmen sie einmal im Jahr etwas Notiz von mir. Und sie kommen. Und wie? Wohl angezogen, mit Sternchen und Plätzchen und was zum Essen, mit guter Kleidung und jede mit Geschenken in der Hand. Als die Geburtstagsfeier losgeht, unterhalten sich deine Gäste prächtig miteinander. Nur du sitzt alleine da. Obwohl es doch dein Geburtstag ist. Keiner beachtet dich. Aber dann werden die Geschenke hervorgeholt. Aber nein, nicht du bekommst die Geschenke zu deinem Geburtstag. Die Gäste beschenken sich gegenseitig. Was ist denn das? Nachdem sie die Geschenke ausgepackt haben, sich den Bauch mit Essen vollgeschlagen haben, denken sie nur an sich und einer nach dem anderen verlässt dein Haus, ohne sich zu bedanken. Und es war der 25. Dezember. Dein Geburtstag. Doch die Gäste haben sich nur selbst gefeiert. Wie jedes Jahr, wenn sie zu dir kommen wollen, um deinen Geburtstag zu feiern. Und das Schlimmste ist ja, dieser Tag ist gar nicht mein Geburtstag gewesen. Und eingeladen habe ich die Gäste eigentlich auch nicht. Sie selbst haben sich eingeladen. Naja, wie würdest du empfinden? Nicht gut, ne? Und Enright schreibt darüber Folgendes. Die Feiertage nahen heran. Wir tun gut daran, im Hinblick auf dieses Ereignis einmal zu überlegen, wie viel Geld jährlich die Geschenke an solche kosten, die sie gar nicht nötig haben. Die Gewohnheit der Sitte sind so stark, dass, wenn wir bei solchen Gelegenheiten unseren Freunden keine Geschenke mal machen, wir der Meinung sind, wir hätten sie vernachlässigt. Lasst uns aber daran denken, dass unser gütiger himmlischer Vater größere Ansprüche uns gegenüber hat als unsere irdischen Freunde. Sollten wir ihm, unserem Wohltäter, an den herannahenden Feiertagen nicht unsere Gaben bringen? Auch die Kinder können sich daran beteiligen, zum Beispiel Kleidungsstücke und andere nützliche Sachen könnten den Armen gegeben werden, die es wert sind. Und sie könnten dadurch ein Werk für ihren Meister tun. Also, wenn schon Geschenke, dann an Christus selbst. Denn er gab ja auch sein Bestes, nämlich seinen eingeborenen Sohn für uns Menschen. Die fünfte Legende, kurz untersucht, ob es drei Weise waren oder nicht, auf jeden Fall, heißt es hier, wussten sie mehr als das gesamte Volk Israel, die angeblich auf den Messias gewartet hatten. Die Geschichte mit den drei Weisen wird am 6. Januar in unserem Land als Feiertag gefeiert. Ihr wisst das natürlich. Der Feiertag heißt ja die Heiligen Drei Könige. Auch eine katholische Erfindung übrigens und Legende. Man hat einfach, ja warum schreiben sie immer C und M und B, habt ihr es gesehen, an den Türen.
Und noch ein 20.
Ja.
Cäsar, Kasper.
Jawohl, das sind richtig, das sind drei Heilige. Also Wikipedia schreibt dazu Folgendes. Dann schreiben sie die Sternsinger, sogenannte Sternsinger, drei heilige Könige, mit geweihter Kreide C und M und B, verbunden mit der jeweiligen Jahreszahl an die Haustür. oder die Türbalken. Von diesen Anfangsbuchstaben der Namen Kaspar, Melchior und Balthasar leitete, es waren katholische Heilige, leitete man Mitte des 20. Jahrhunderts Christus Mansionem Benedicat, was so ungefähr heißen sollte, Christus segne dieses Haus, als christlichen Segensspruch ab. Eine typische katholische Doppeldeutigkeit. Ellen White schreibt dazu, Verführung der letzten Tage. Satan verführt die Menschheit heute auf die gleiche Art wie unsere ersten Eltern. Er flutet die Welt mit schön anzuhörenden Fabeln. Er versucht durch seine Kunstgriffe die Menschheit davon abzuhalten, eine Erkenntnis von Gott zu erhalten, die uns zur Erlösung führt. Wir leben in einem Zeitalter großen Lichtes. Aber vieles, was großes Licht genannt wird, öffnet den Weg für Satans Weisheit und Verführungskunst. Viele Dinge werden so präsentiert, als ob sie wahr wären, Weihnachten zum Beispiel, und dennoch müssen sie gründlich unter Gebet überdacht werden, denn sie mögen betrügerische Kunstgriffe Satans sein. Der Pfad des Irrtums erscheint oft sehr nah am Pfad der Wahrheit. Es ist manchmal kaum zu unterscheiden vom Pfad, der zur Heiligkeit und zum Himmel führt. Aber das durch den Heiligen Geist erleuchtete Denken kann erkennen, dass der Irrweg vom richtigen Pfad abirrt. Nach einer Weile kann man die beiden Wege weit getrennt voneinander sehen. Romane und erfundene Fabeln führen uns in eine künstliche Denkart, ihr Lieben. Wir beschäftigen uns nicht mehr mit realen Dingen und Erfindungen, sondern mit Erfindungen werden abgelenkt, verlieren das Maß an Normalität, nehmen dieses künstliche Denken als wahr an und die Realitäten Gottes werden dann sogar als Märchen betrachtet. Also genau umgekehrt eigentlich. Ein gewisser Realitätsverlust ist festzustellen. Und die sechste Legende untersucht, wie hieß sie nochmal, Frieden auf Erden kann nur der bringen, der Christus im Herzen jeden Tag trägt und nicht nur Weihnachten. Ich wiederhole das Zitat aus der Zeitung. Ein Tag im Jahr, der sich durch Trinkgelage, Schwelgereien und Geschäftemacherei auszeichnet, macht einen Menschen nicht zu einem Christen. Nach der Bibel wird nicht unter denen Frieden herrschen, die ein falsches Datum als Geburtstag Jesu feiern, sondern unter denen, die seine Lehren befolgen, und zwar das ganze Jahr hindurch. Als Christen sind wir aufgerufen, authentisch zu leben. Das ganze Jahr hindurch. Almosen geben an Weihnachten und dann zu Hause streiten, mit seinen Hausgenossen schlecht umgehen oder auch Fremde nicht aufnehmen, das ist nicht das, was die Welt braucht. Sie braucht echte Christen, die Gott und Menschen dienen und sich dabei vergessen. Frieden beginnt im Herzen, nicht an Weihnachten in schöner romantischer Atmosphäre. Gott sehnt sich danach, mit den Menschen eine direkte Beziehung zu haben. Nur wenn Gott für dich persönlich ist, nur wenn Gott des Friedens in dir wohnt, nur dann kann es Frieden geben. Doch die Welt schaut heute, im Jahr 2014, kriegerischer und schlimmer aus und egoistischer aus als je zuvor. Und dazu haben leider auch Christen, sogenannte Christen, beigetragen. Okay, das war der erste Punkt. Was ist Weihnachten, wo kommt es her und so weiter. Der zweite Punkt ist aber, wie sollen wir als Christen und Siebenten-Tags-Adventisten mit diesen Feiertagen umgehen? Sollen wir sie ignorieren, diese Feiertage? Oder welche Konsequenzen ergibt es da für uns? Ellen White schreibt dazu ein schönes Zitat. Sie sagt, der Tag sollte nicht ignoriert werden, schreibt sie. Da der 25. Dezember offiziell als der Geburtstag Christi gefeiert wird und wenn die Kinder durch Beispiel der Erwachsenen mitbekommen, dass es ein Tag der Freude und des Jubels ist, würden wir uns schwer tun, diesen Tag zu ignorieren, ohne ihm etwas Beachtung zu schenken. Der Tag kann einem guten Zweck dienen, schreibt sie. Und dann schreibt sie in einem Zitat, gestern war Weihnachten. Hast du es den weißen Männern aus dem Morgenland gleichgetan, indem du dem Herrn Jesus Geschenke gebracht hast? Oder hat der Feind die Ordnung verdreht und man hat sich selbst angebetet? Wow! Die Geschenke werden an unsere Freunde gegeben, anstelle an den, der ein so großes Opfer für uns gegeben hat. All die Geschenke sollten in andere Kanäle fließen, wo sie für Erlösung der Menschen genutzt werden könnten. Heißt das, dass wir unseren Kindern, unseren Geliebten nichts schenken dürfen? Nein. Natürlich nicht. Gott hat nichts dagegen, wenn wir unseren Kindern oder wem auch immer Gutes tun oder etwas Liebes geben. Das ist natürlich klar. Nur, was gibst du? Die Weihnachtszeit, schreibt sie weiter im adventistischen Heim, die Weihnachtszeit mit dem Geben der Geschenke kommt schnell näher und jung und alt machen sich intensiv Gedanken, was sie ihren Freunden als echtes persönliches Geschenk mit bleibender Erinnerung geben können. Es ist angenehm, ein Geschenk von denen zu erhalten, die uns lieben. Nicht wahr? Wie klein es auch sein mag. Es ist eine Zusicherung, dass wir nicht vergessen sind und es scheint uns näher zusammenzuziehen. Er hat an mich gedacht. Sie hat an mich gedacht. Es ist recht und gut, einander Zeichen der Liebe und Erinnerung zu bescheren, schreibt sie weiter, solange wir darin Gott, unseren besten Freund, nicht vergessen. Wir sollten unsere Geschenke so aussuchen, dass sie auch echten Nutzen für den Empfänger haben. Ich würde solche Bücher empfehlen, welche eine Hilfe wären, um Gottes Wort besser zu verstehen, schreibt sie hier, und die unsere Liebe zu unseren Grundsätzen fördert. Habe etwas bereit, das an diesen langen Winterabenden gelesen werden kann. Also, es gibt Familien, da gibt man sich grundsätzlich keine Geschenke. Vor allem, wenn man älter ist, sollte man eigentlich darauf verzichten, meiner Meinung nach, und sich nicht dem Gruppendruck aussetzen. Aber wenn man etwas geben möchte, vor allem kleineren Kindern, dann sind nützliche Bücher wichtig und gut. Es gibt ja zum Beispiel Bücher von Missionaren, die in heidnischen Ländern gelebt haben und viele wunderbare Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel Eric O'Hare, der hat in Birma gelebt, in dem Dschungel Birmas, und ist ein adventistischer Missionar und hat dort fantastische Erfahrungen gemacht. Das kann man in manchen Büchern nachlesen. Oder das Leben von Joseph Bates, einem unserer Pioniere. Auch das sind schöne Bücher, die man sich besorgen kann. Und wie steht es um den Weihnachtsbaum, meine Lieben? Wie steht es um den Weihnachtsbaum? Dieser ist doch ursprünglich heidnisch, oder? Natürlich ist er heidnisch, das stimmt. Sollen wir nun einen aufstellen oder nicht?
Ja, wir sollen einen aufstellen.
Ja, okay, interessant. Also, ich spreche jetzt meistens mal, ob man ihn aufstellen sollte in der Gemeinde, in der Kirche. Ellen White gibt uns hier einen interessanten Hinweis. Denn wenn ihr mal in Amerika gewesen seid, zur Weihnachtszeit, da stehen sie hin und wieder mal. Ja? Aber sie schreibt dazu Folgendes. Gott wäre sehr erfreut, wenn zu Weihnachten jede Gemeinde einen Weihnachtsbaum hätte, an dem große und kleine Opfergaben für die Versammlungshäuser gehängt werden sollten. Uns erreichen Briefe, in denen gefragt wurde, sollen wir einen Weihnachtsbaum aufstellen? Wäre das nicht wie in der Welt? Wir antworteten, ihr könnt es wie die Welt machen, wenn ihr möchtet. Oder ihr könnt es aber auch ganz anders als die Welt machen. Es ist keine ausdrückliche Sünde, ein duftendes, immergrünes Gewächs auszuwählen und es in unsere Versammlungshäuser zu stellen. Die Sünde liegt im Beweggrund für diese Tat und der Verwendung der Gaben, die an dem Baum gehängt werden. Der Baum kann groß sein und seine Zweige so weit, wie es zu diesem Anlass am besten passt. Aber beladet seine Zweige mit den goldenen und silbernen Früchtchen eurer Wohltätigkeit und schenkt sie als eure Weihnachtsgabe. Eure Geschenke sollen durch das Gebet geheiligt sein. Denn wer hat Geburtstag, wenn schon? Gott, Christus. Nun, was kann man noch an diesen Feiertagen tun? sie schreibt, oder beziehungsweise ist ein Ausdruck davon, einsame Nachbarn und Bekannte einladen oder einsame Gemeindeglieder zu sich nach Hause, Witwen und Waisen besuchen, eine Adventfeier für Gäste und Nachbarn organisieren, wie in Marienberg demnächst, damit ihre Gedanken auf Christus gelenkt werden, Gutes tun an Armen und Obdachlosen, natürlich auch mit der eigenen Familie ein schönes Festhalten, das kann man natürlich immer machen, und sich gegenseitig wärmen an der Liebe einander. Aber schenke Christus ein Opfer, vergess ihn nie. Oder einen Stand an einem der vielen Christkindlersmärkte zu haben und dort die Bücher zu verteilen an denen, die vorbeigehen. Denn es ist ja ein Anlass.
Schöpfungsfilm.
Gut, ihr Lieben, das soweit zu Weihnachten, wie wir als Christen, Adventisten damit umgehen könnten. Und der letzte Punkt ist, erster Advent, zweiter Advent. Parallelen und Realität. Wie empfing das Volk Israel damals Jesus? Was geschah, als die Weisen aus dem Morgenland nach Israel kamen und sich nach dem Advent des Erlösers, des verheißenen Messias, erkundigten? Wie war der Zustand Israels, des Volkes Gottes zur damaligen Zeit und der Leitung und der Hohepriester, der Gelehrten, überhaupt alle, der ganzen Bevölkerung? Ellenwald schreibt im Leben Jesus, Seite 31, mit Erstaunen nahmen jetzt die Boten des Himmels die Gleichgültigkeit des Volkes wahr, das Gott berufen hatte, der Welt das Licht der heiligen Wahrheit mitzuteilen. Das jüdische Volk war bewahrt worden, um zu bezeugen, dass Christus den Samen Abrahams und dem Saume Davids entstammte. Dennoch wusste es nicht, dass die Ankunft des Heilandes unmittelbar bevorstand. Selbst im Tempel, wo die Morgen- und Abendopfer täglich auf das Lamm Gottes hinwiesen, traf man keine Vorbereitungen, ihn zu empfangen. Denn auch die Priester und Lehrer des Volkes wussten nichts davon, dass nunmehr das größte und wichtigste Ereignis aller Zeiten eintreten sollte. Das größte und wichtigste Ereignis aller Zeiten. Das ist wirklich wahr. Wenn man sich das mal so durchdenkt, es gibt nichts Wichtigeres, als dass Jesus gekommen ist, um uns zu erlösen. Gedankenlos leierten sie ihre Gebete hinunter und genügten den förmlichen Vorschriften des Gottesdienstes, um den Menschen zu gefallen. In ihrem Streben nach Reichtum und weltlicher Ehre waren sie jedoch nicht auf die Offenbarung des Messias vorbereitet. Diese Gleichgültigkeit durchdrang das ganze jüdische Land. Eigennutz und Weltsucht machten ihre Herzen unempfänglich für die Freude, die den Himmel bewegte. Wenige nur sehnten sich danach, den Unsichtbaren zu schauen, und nur diesen wenigen offenbarte sich der Himmel. Ja. Heute, 20 Jahrhunderte später, an der Schwelle der letzten Ereignisse, die über diese Welt kommen sollen, kurz vor der zweiten Wiederkunft Christi, in welchem Zustand ist die Welt und die Gemeinde Gottes? Die allgemeine Welt da draußen vernimmt nichts. Sie begehen die Feiertage wie üblich in ihren Vergnügungen und Entspannungen. Und Ellenwald schreibt dazu, die aber Oberste und Priester in Israel waren, wandelten nicht in den Wegen des Herrn, obgleich auch sie die köstlichen Aussprüche der Propheten kannten. Darum vermochten ihre Augen nicht, das Licht des Lebens zu schauen. Also wenn du nicht mit Jesus mitgehst, nur religiös bist, irgendwelche Dogmen vertreibst, du kannst nicht mehr klar sehen. So ist es auch heute noch, schreibt sie. Es finden Ereignisse statt, auf die der ganze Himmel seine Aufmerksamkeit richtet. Aber bei den geistigen Führern und Anbetenden im Hause Gottes finden sie kein Verständnis. Nicht einmal ihr Auftreten wird beachtet. Man lässt wohl einen historischen Christus gelten, in der Krippe, schön, romantisch, wendet sich aber von dem Lebendigen ab. Der Christus, der sowohl durch sein Wort als auch durch die Armen und Leidenden, die um Hilfe flehen, und durch die gerechte Sache die Armut, Mühsal und Schmach einschließt, zur Selbstverleugnung auffordert, wird heute ebenso wenig aufgenommen wie vor 2000 Jahren. Das ist Realität. Und Jeremia 8, in Jeremia 8, Vers 20, kennt ihr den Text? Jeremia 8, Vers 20. Mussten einige sagen, als Israel zusammengebrochen ist und alles zerstört wurde: Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Stellt euch mal vor, wenn so etwas wir sagen müssten, wenn der Herr Jesus kommt. Wir haben alles gewusst. Die ganze Prophetie war da. Weltweit haben wir gehört. Die Endzeitereignisse waren da. Und wir haben alles gehört. Jesus hatte ja viele Nachfolger, nicht wahr? Viele Zuhörer, aber wenige Jünger. Wir haben alles gehört, aber es ist zu spät. In Jesaja 9,15 wird auch von einem Volk gesprochen, das im Finsteren wandelt. Und es sieht ein großes Licht, aber es wandelt in Finsternis. Stellt euch vor, Sabbat für Sabbat in der Gemeinde zu sein, die Lieder mitzusingen, zu hören, dass der Herr Jesus wiederkommt und selber nicht bereit zu sein, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben, durch die Wahrheit nicht geheiligt worden zu sein. Wäre das nicht tragisch? Wenn Jesus Christus bald wiederkommt, wie wird unser Zustand sein? Wenn also die Menschheit diesen Feiertag, Weihnachten, jetzt beachtet, sollen wir nicht dann alles tun, um nicht auch auf den Sinn der ersten Wiederkunft oder Ankunft hinzuweisen, aber auch vielmehr auf die gegenwärtige Wahrheit und auf die zweite Ankunft, dass er wiederkommen wird, hinzuweisen, und zwar nicht mehr als Baby, sondern als König, Erlöser und Richter. Ist dies nicht die wichtigste Nachricht zu Weihnachten? Jesus kommt wieder, bist du bereit? Oder wiederholen wir die Geschichte des alten Volkes Israel, das verstockt und in Finsternis wandelte, ja bis heute wandeln sie ja so, die Juden. Bis heute warten sie auf den Messias und Erlöser. Dabei ist er bereits vor 2000 Jahren für sie gestorben und gekommen. Die Gemeinde, ich und du, wir müssen in geistlicher Hinsicht wachsen und zunehmen. Christsein ist nicht statisches Sitzen in den Traditionen, sondern wir sind eine Adventbewegung. Deswegen heißen wir auch so, die Adventbewegung. Jesus kommt wieder und es wird nur zwei Gruppen geben. Und wie die Gruppen empfinden werden, lesen wir in Zephania. Schlagen wir mal noch zum Schluss Zephania auf. Das ist der kleine Prophet, der schwer zu finden ist, aber ihr findet ihn bestimmt. Zephania nach Habakuk und vor Zacharia 1, Zephania Kapitel 1, 14 bis 18. Die eine Gruppe wird so empfinden: Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn! Bitter schreit dort auf der Held. Ein Tag des Zornes ist dieser Tag, ein Tag der Angst und der Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag des Schofarschalls und des Alarmblasens gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Da will ich die Menschen ängstigen, dass sie herumtappen wie die Blinden, denn am Herrn haben sie sich versündigt. Darum soll ihr Blut hingeschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Mist. Weder ihr Silber noch ihr Gold wird sie retten können am Tage des Zornes des Herrn. Und durch das Feuer seines Eifers soll das ganze Land verzehrt werden, denn eine Vernichtung, einen plötzlichen Untergang wird er allen Bewohnern des Landes bereiten. Die andere Gruppe, in Zephania 3, nur zwei Seiten weiter oder eine Seite weiter, lesen wir, was der Herr über die sagt, Vers 12 bis 18. Zephania 3, 12. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Die Bekümmerten, welche die Festversammlungen entbehren mussten, die will ich sammeln. Sie waren von dir, auf ihnen lastete die Schmach. Bis hierher. Diese zwei Gruppen wird es am Ende geben. Dieser Jesus, der am 25. Dezember gefeiert werden soll, möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und er möchte dich und mich zu sich ziehen, veredeln, damit wir auf der neuen Erde nicht nochmal eine zweite Krisengeschichte dieser Erde erleben. Gott kam das erste Mal auf diese Erde, um uns zu erlösen, und das bewusst. Enwald schreibt dazu, der Erlösungsplan wurde nicht nachträglich erdacht und kam nicht nach Adams Fall zustande. Er war vielmehr die Offenbarung der Geheimnisse, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen geblieben war. Er legte die Grundsätze dar, auf denen von Ewigkeit her Gottes Thron ruhte. Gott und Christus hatten von Anbeginn an vorausgesehen, dass Satan von ihnen abfallen und den Menschen durch die Macht des Betrugs in den Fall hineinziehen werde. Gott hat die Sünde nicht gewollt. Er hat sie aber kommen sehen und für diesen schrecklichen Notfall bereits seine Vorkehrungen getroffen. So sehr liebte er die Welt, dass er beschloss, seinen eingeborenen Sohn dahin zu geben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Er wusste, dass alles, was passiert wird. Trotzdem hat er sich für dich und mich entschieden. Wow. Satan hatte nämlich gesagt, ich will meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Und gleich sein dem Allerhöchsten. Jesaja 14 steht das ja. Von Christus dagegen heißt es, er war wie Gott. Aber er betrachtete diesen Vorzug nicht als unaufgebbaren Besitz. Aus freiem Entschluss gab er alles auf und wurde wie ein Sklave. Er kam als Mensch in diese Welt und er lebte auch wie ein Mensch in dieser Welt. Philipper 2,6. Diese Tat war ein freiwilliges Opfer. Jesus hätte an der Seite des Vaters bleiben. Er hätte an der Herrlichkeit des Himmels und der Huldigung der Engel festhalten können. Doch aus eigenem Antrieb legte er die königliche Macht in die Hände des Vaters zurück und stieg vom Thron des Universums herab, damit er Licht zu denen brächte, die im Dunkeln sind, und Leben zu den Verdammten. Jesus ist kein Weihnachtsmann, der selbstsüchtigen Menschen Süßigkeiten und Candy schenkt. Er ist viel erhabener und viel besser als das. Er ist der Retter für alle, die ihn fürchten und lieben. Aber er ist auch ein Richter über alle, die sich nicht verändern lassen wollen. Durch das größte Geschenk aller Zeiten, nämlich das kostbare und freiwillige Opfer, das Leben des Sohnes Gottes. Für uns alle. Das hat Gott was gekostet. Ein großes Opfer. Auch du bist aufgerufen, vielleicht jetzt auch an Weihnachten, ein großes Opfer für Gott zu geben. Dein Herz, dein Besitz, Anteil zu nehmen auch an der Not anderer Menschen im Kampf für Christus in dieser Gemeinde und für seine Wahrheit. Nur dann wird auch Weihnachten ein Wohlgeruch für uns und unsere Mitmenschen sein. Geh hin und diene Christus und den Menschen. Bereite dich vor, Jesus wieder zu begegnen. Denn Christus kommt bald wieder. Wirst du dann Freude haben? Und wird er Freude haben, wenn ihr euch begegnet? Möge die Freude an der ersten Wiederkunft auch zur Freude führen für die zweite Wiederkunft. Amen. Unser wunderbarer Gott, der du im Himmel bist, Frieden und Gaben, die besten Gaben, kommen nur allein von dir. O Herr, hab Dank, dass wir in dir so einen gütigen, wunderbaren Vater im Himmel haben. Dass du unser Gott bist, aber nicht nur der einmal gekommen ist, sondern der wiederkommen wird als Erlöser und König des Universums. Herr, bald wird die Ende ihren Lauf vollendet haben. Bald wird der Sünde Schluss gemacht. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen bereitest, dir zu begegnen. Dass wir die Warnungen annehmen, nicht gleichgültig zu sein, wie das Volk Gottes bei deiner ersten Ankunft. Helf uns, o Herr, dass wir uns daran sehnen, dich wiederzusehen und dass wir bereit sind, dir zu begegnen. Amen.